du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
Ich muss mich bei euch entschuldigen. Die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die hat immer so ein paar kleine Momente, wo Wörter abgehackt sind und man Sachen nicht ganz richtig versteht. Das liegt daran, dass ich einen technischen Fehler bei der Aufnahme gemacht habe. Das tut mir sehr, sehr leid. Sowohl für Simon, die da ihre Geschichte erzählt und die ich wirklich sehr, sehr spannend und toll finde, als auch jetzt für euch beim Hören. Ich habe mich jetzt zusammen mit dem Paul, der diese Folge geschnitten hat, trotzdem dafür entschieden, dass man es gerade so machen kann und dass die Geschichte sich trotzdem lohnt zu hören. Es tut mir natürlich trotzdem leid, dass das jetzt passiert ist und dass man das an der Stelle manchmal nicht so gut hören kann, wie es eigentlich gesagt wurde und wie es eigentlich war. Weil das war wirklich ein tolles Gespräch, fand ich. Und eben danke, Simon, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Wenn jemand anderes von euch auch Lust hat, seine Geschichte hier zu erzählen, ihr könnt euch wie immer bei mir melden, mail@charlotteteile.de. Und ihr könnt auch immer wieder Fortsetzungsfolgen und Erweiterungen im Patreon hören. Das ist patreon.com/charlotteteile. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Da war es in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger. Während der Sommerpause habe ich auch da nicht so viel gemacht. Aber da wird auch wieder was passieren. Und ja, in diesem Podcast wird es weitergehen. Es wird nach Möglichkeit alle 2 Wochen hier weiter eine Geschichte geben. Die nächste ist auch schon geplant. Aber es kann auch sein, dass es hin und wieder mal längere Pausen gibt. Also dass es manchmal vielleicht auch nur eine Geschichte im Monat geben wird. Ich versuche, das so oft wie möglich zu machen und die besten Geschichten auch weiter hier in den Podcast zu bringen. Aber es ist für mich einfach manchmal viel Arbeit und dann würde ich sozusagen eher mal eine Geschichte weniger machen oder Sachen ein bisschen später bringen und dafür sorgen, dass das dann auch die besten Geschichten sind und dass die dann auch ohne technische Fehler aufgenommen werden. Das passiert natürlich, wenn man, wie ich gerade, einfach Stress hat und Sachen nicht gut genug vorbereitet, nicht gut genug checkt und dann auf den Knopf zu wenig drückt oder so, dann passieren solche Dinge und das möchte ich eigentlich nicht und deshalb, ja, kann es sein, dass es in Zukunft auch mal eine kleine Pause hier geben wird. Dieser Podcast wird aber weitergehen und ich habe auch schon weitere tolle Aufnahmen für euch geplant und bin, ja, weiter mega froh, dass es euch gibt und dass es diese Community gibt und dass ihr jetzt nach der Sommerpause auch sofort wieder so viel geschrieben habt, so viel gehört habt und das freut mich total. Genau. Soweit von mir. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Geschichte von Simon. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne bei mir. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schlussmachen. Ich sitze hier zu Hause in meiner Wohnung und habe die Simon zu Gast. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir nehmen gerade ein großes Opfer auf, uns um diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar haben wir einen der wenigen richtig schönen Tage hier in Zürich. Haben uns aber jetzt hier in dieses Zimmer zurückgezogen, um über deine Trennung zu sprechen und besonders auch über die Phasen, die danach kamen. Kennt ihr das? Es gibt so dieses mit den Phasen der Trauer, dass man erst leugnet, dann verhandelt und so weiter und so fort, man irgendwann zum Akzeptieren kommt. Und wir haben uns in ein paar Vorgesprächen gedacht, es wäre ganz schön, sich anzuschauen, wie diese Phasen eigentlich in der Wirklichkeit ablaufen, wie das ist, wenn man da tatsächlich durchgeht. Ich freue mich sehr, dass du da mit mir drüber sprechen wirst, Simon.
Danke.
Ja, lass uns einfach anfangen. Stell dich doch kurz vor, wer bist du?
Ich bin Simon. Ich habe bis 2018 im Ausland gewohnt, 25 Jahre lang.
Wie alt bist du?
Ich bin 54.
Ja.
Und bin dann zurück in die Schweiz gezogen, weil ich nochmal eine neue Ausbildung machen wollte. Ich wollte meinen Beruf wechseln und war dann, ich glaube, genau in dieser Zeit bin ich mit meinem Freund zusammengekommen.
Ja. Was war das für eine Beziehung?
Also, vielleicht muss ich ein bisschen erzählen, woher wir beide kamen.
Ja, gerne.
Ich hatte vorher viele Jahre schwierige Zeiten. Mhm. Ich war in einer schwierigen Beziehung zu einem Mann, der verheiratet war. Oh, es war aber trotzdem ganz große Liebe. Es war ganz klar, irgendwo passen wir auch überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Also es war nicht mal, das große Problem war gar nicht, dass er verheiratet war, sondern dass wir einfach nicht zusammengepasst.
Ja.
Und
ja.
Trotzdem war da eine riesengroße Liebe da und ich hatte 3 Wohnorte. Ich war in Berlin, ich war in Brüssel, ich war in Zürich. Ich war so ein bisschen eine Nomadin. Und dann ist, und Zeit ist, sind auch 4 Freunde von mir, also zwischen 2015 und 2017, 4 Freunde von mir an Krebs gestorben. Und dann Ende 2016, da war ich dann gerade in Trennung, da hat mich meine beste Freundin angerufen und hat mir gesagt, du, ich habe Krebs.
Das ist so heftig.
Ja, es war total heftig. Und ich hatte so das erste Mal das Gefühl, ich habe ein bisschen Luft gekriegt, die Trennung irgendwie verarbeitet und dann kam dieser Tag, das war an Weihnachten. Mhm. Das ist dann 5 Monate gegangen, da ist sie gestorben. Das war ganz heftig, es war ein ganz heftiger Abschied, nicht schöner Abschied.
Ja.
So wie man es gerne im Film sehen möchte.
Ja.
Sie wollte nicht sterben, sie hat das lange verleugnet. Das ganz heftig, sie wollte mich nicht sehen.
Und es tut mir leid, das klingt nach einer wirklich schweren Zeit.
Ja, nicht so, dass wir uns gar nicht gesehen haben, aber es war sehr, sehr heftig. Und ich habe gleichzeitig, ich habe 25 Jahre lang Klimapolitik gemacht. Und das ist ja heftig, weil man nicht mitkriegt, wie groß diese Krise ist, wie existenziell. Dann eben auch immer wieder mitkriegt, wie wenig passiert und wie wenig die Leute sich bewusst sind, was für einen Grund wir stehen. Und ich war da wirklich total fertig, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin dann auch krankgeschrieben gewesen und da hat eine Freundin von mir gesagt, ach komm, werd doch Grundschullehrerin.
Okay.
Mach doch was ganz anderes. Ja. Und dann habe ich gefunden, ach gut, jetzt fange ich das mal an und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich ja wieder aufhören.
Ja.
Dann habe ich tatsächlich mich beworben für diese Ausbildungsstelle in Zürich und habe dann Anfang 2018 dieses Studium angefangen und bin dann dafür auch zurück in die Schweiz gekehrt.
Riesiger Schritt.
Ja. Ich habe so das Gefühl, ich bin so richtig offen für eine Beziehung. Ich habe so viel Verlust erlebt. Ich bin so viel auf Wanderschaft gewesen. Ich hatte richtig das Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Ich habe dann auf eine lustige Art Typ kennengelernt und ich über seine Ex und deren neuen Freund, mit dem ich befreundet war, die haben plötzlich gefunden, ach, du würdest eigentlich gut mit dem Philipp zusammenpassen.
Ja.
Und haben uns dann geschrieben und wir haben uns auch mal getroffen. Er war über 20 Jahre mit seiner Frau zusammen gewesen, hatte 2 Kinder und hat von Anfang an schon gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich Beziehung will. Für mich ist das so eine Offenbarung, Zeit für mich zu haben. Und ich habe das total gut verstanden.
Logisch.
Das ist total nachvollziehbar. Und habe dann anfangs so gefunden, ich will mich überhaupt nicht in den verlieben, weil ich war ja noch in Berlin, wir haben angefangen und so hin und her zu schreiben und uns dann halt trotzdem verliebt.
Ja.
Und für mich war das wirklich die einfachste Beziehung, die ich je hatte.
Schön.
Es gab ganz viele Aspekte, die ich total genossen habe. Sein Humor, seine Leichtigkeit, seine Verspieltheit, seine Intelligenz, unsere gemeinsamen Interessen, Zeit mit den Kindern, ihn als Vater zu erleben. Er ist ein unglaublich hingebungsvoller Vater. Für mich war das wirklich so ein Abenteuer und ein Ankommen. Ich glaube, für ihn war es am Anfang auch wirklich sehr schön.
Ja.
Und ich überspringe jetzt die schöne Phase.
Ja. Wie lange ging die, nur dass ich es mir vorstellen kann?
3 Jahre.
3 Jahre war es schön.
Mhm.
Das ist nicht wenig.
Dann ist er, jetzt November, ist er zu mir gekommen. Ich habe schon gewusst, er ist irgendwie gestresst von der Arbeit und ist irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt und wir müssen mal sprechen und so. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Helen, meine Ex, habe ich immer gewusst, warum ich sie geliebt habe, aber bei dir weiß ich das nicht mehr.
Ansage, Wahnsinn.
Jetzt im Nachhinein denke ich so, ich hätte schon damals sagen müssen, hey, hier ist die Tür. Das ist so verletzend, das ist so unbeholfen, das ist so...
Auch sehr ungefiltert.
Ja.
Also, dass einem sowas mal durch den Kopf geht, ist ja eine Sache, aber sich damit so hinzusetzen, ist
schon... Ja, genau. Und ich habe dann gesagt, willst du dich trennen?
Ja.
Und dann hat er gesagt, gestern war ich mir noch ganz sicher. Ich habe dann so, ich habe total geheult. Ich bin irgendwie ins Bad gerannt und habe wirklich geschrien vor Schmerz.
Oh Scheiße, und oh Gott.
Haben mir irgendwie so ein Handtuch ins Mund gestopft, einfach mal nur geschrien.
Oh Gott, das tut mir leid.
Und dann habe ich so gedacht, nein, ich nehme das nicht hin. Für mich ist diese Beziehung viel zu wertvoll. Dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, nein, ich will mich nicht trennen. Ich trenne mich nicht. Ich nehme das nicht so hin. Dann haben wir um die Beziehung gerungen. Wirklich wochenlang.
Warum hast du das gemacht? Also warum hast du da den Impuls, nein, das geht nicht?
Weil ich den nicht verlieren wollte, weil für mich das so kostbar war.
Ja, klar.
Ich hatte so viel Verlust erlebt. Und wenn ich traurig bin, dann fokussiere ich mich immer auf meinen Atem.
Ja.
Habe ich so gemerkt, der Atem ist mir wirklich so ein Anker geworden. Bringt mich so ins Jetzt zurück. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber da bin ich immer so dankbar, dass das so funktioniert mit dem Atem. Dass das so gut geht und dass ich lebendig bin.
Das ist auch was Schönes.
Ja, eben auch, weil ich so viele Leute verloren habe und auch so in der letzten Phase erlebt habe, wo das eben mit dem Atem dann nicht mehr wirklich gut funktioniert und wo man so um jeden Atem ringen muss und muss auch so klar ist, irgendwann, jetzt kommt dann der letzte Atem. Zurück zu meiner Trennung. Warum? Ich wollte ihn nicht verlieren und mir war das wertvoll. Ich habe gedacht, ey, da ist so viel wahnsinnig Gutes. Wie kann man das nur wegwerfen wollen?
Ja, sicher. Ja.
Ich habe ihm auch ganz viel Raum gegeben. Also wir haben uns eigentlich nur an den Wochenenden gesehen und ich fand das auch schön. Ich finde es auch schön, wenn man sich so viel Raum gibt und auch noch so andere Leben führen kann und das nicht so ganz symbiotisch ganz verknüpft ist. Es war schön für mich. Es war ein intensiver Prozess, wo er wieder zur Liebe gefunden hat. Also wo er erst so gesagt hat, ich entscheide mich jetzt vom Kopf her, das nochmal zu versuchen. Dann irgendwann auch gesagt hat, oh, jetzt bin ich wieder richtig bei dir. Und jetzt habe ich so gemerkt, ich habe mich erst jetzt richtig für dich entschieden.
Schön.
Ja, es war total schön.
Wie lange hat das gedauert?
Also die Krise war im November und das hat vielleicht ein guter Monat, anderthalb Monate gedauert.
Ja.
Bis er dann wirklich wieder gesagt hat, bis ich wirklich das Gefühl hatte, da ist wieder eine neue Verliebtheit da. Da ist wieder so eine intensive Nähe da.
Schön.
Ja, es war wirklich wunderschön. Und dann ist das Leben so weitergegangen. Mhm. Und ich habe dann schon gemerkt, eben mit Corona und so, und seine Arbeit hat ihn gestresst, er hat viel zu viel gearbeitet. Und ich habe schon gemerkt, das ist nicht mehr so... Ja, es ist irgendwie einfach ein bisschen angespannt. Aber er hat mir so beteuert, dass er sich jetzt für mich entschieden hat. Während dieser Krise ist rausgekommen, dass er schon ganz lange immer wieder Zweifel hatte. Er hat mir dann Sachen vorgeworfen, die Monate zurücklagen.
Okay.
Und ich sage vorgeworfen, weil, ja, wenn es so lange zurückliegt, dann kann ich ja gar nichts mehr damit anfangen. Also wenn das nicht im Moment gesagt wird.
Ja, klar.
Dann... ging das so weiter. Eben, es war, ich habe das Gefühl gehabt, er ist einfach ein bisschen schlecht gelaunt durch das Ganze, auch Corona ist sehr anstrengend mit diesem Homeoffice und so. Dann waren wir noch über Ostern mit Freunden weg im Urlaub. Da habe ich in der letzten Nacht von diesem Urlaub total krasse Blasenentzündung gekriegt. Das hat man ja manchmal, das haben ja viele Frauen, das hat man Anfang in einer neuen Beziehung, weil sich der Körper so durch den Sex an die neuen Bakterien gewöhnen muss.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Aber ich hatte das aus dem Nix heraus.
Ja.
Ich wusste, das letzte Mal, wie ich das hatte, war der Trennungsphase von meinem Ex-Mann. Ich war lange Zeit in Amerika, ich war da 10 Jahre verheiratet. Und es war auch sehr eine schmerzliche Trennung. Da gab es so einen Moment, der war viel auf Geschäftsreise und ich hatte eine krasse Blasenentzündung und ich wusste eigentlich schon, der will sich eigentlich trennen, aber der kann das nicht wirklich sagen.
Ja.
Dann habe ich in diesem Schmerz, in diesem krassen Schmerz gemerkt, wenn ich so krasse Schmerzen alleine aushalten kann, schaffe ich auch diese Trennung.
Okay.
Dann ist er nach Hause gekommen und ich habe gesagt, ey, willst du dich doch eigentlich trennen? Hat er nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, da sind wir jetzt getrennt. Und Das hat mich so an das erinnert. Ich hatte plötzlich wieder so krasse Schmerzen. Ich habe mich dann so aus dem Zimmer geschlichen und am anderen Morgen bin ich zu ihm und ich war völlig fertig. Ich habe nur geheult und er hat mich dann so gehalten und dann habe ich gesagt, oh, es tut mir so gut, dass du mich so hältst. Und er hat so gesagt, das ist ja ganz einfach, wenn man noch halb schläft. Fand ich schon ein bisschen komisch. Und dann ich alleine nach Zürich zurück, das fand ich irgendwie auch nicht so schön. Er ist mit den Kindern nicht in der gleichen Stadt gewohnt wie ich. Und dann ist er eine Woche später gekommen und hat mir ganz, ganz seltsame Vorwürfe gemacht. Ich sei irgendwie früh ins Bett gegangen, zu wenig mit dem Freund gewesen und ich hätte immer neben ihm sitzen wollen. Also ganz komische,
okay,
so Kleinigkeiten, aber mit so einer Intensität.
Okay.
Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Dann haben wir uns irgendwie 2 Wochen nicht gesehen, weil er noch ein Wochenende für sich wollte, was ich auch absolut verstehe. Dann hatten wir abgemacht, in den Urlaub zu fahren und dann ist er gekommen. Ich war schon da mit seinem ganzen Gepäck. Wir haben angefangen zu reden. Ich habe nochmal gefragt, was war denn da über Ostern? Wieso hast du mir so komische Sachen vorgeworfen, die ja eigentlich Lappalien sind? Und dann ist er irgendwie total still geworden und hat gesagt, ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, du gehst jetzt. Ja, ich gehe jetzt. Habe ich gesagt, ja, trennst du dich jetzt? Ja, ich trenne mich jetzt. Dann ist er gegangen.
Du standest da mit den Urlaubssachen.
Genau. Ich war total, war einfach so vor den Kopf gestoßen, weil weniger als 3 Monate vorher hat er mir noch beteuert, er hätte sich jetzt so richtig für mich entschieden. Mhm. Dann war ich zuerst einfach, das war so ein körperlicher Schmerz. Es gibt ja auch dieses Syndrom, dass Leute wirklich nach einer Trennung einen Herzinfarkt haben, das weil sich das Herz so verändert. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, oh, mein Herz, oh, das tut einfach so äppelig so weh. Mhm. Und ich war so verzweifelt. Einfach nur Schmerz, Schmerz, Schmerz.
Oh.
Jetzt muss ich eigentlich einfach gehalten werden.
Ja.
Körperlich gehalten werden. Ich habe dann irgendwie meinen besten Freund, und ich ja so neu bin in der Schweiz, meine ganzen besten Freunde sind in Deutschland.
Ja.
Dann ist dann tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir aus Hamburg extra angereist.
Ach, so lieb. Ja.
Die hat mich dann die ersten Tage wirklich einfach nur gehalten. Ich habe geschrien wie ein Tier.
Wahnsinn.
Und ich habe so gedacht,
aber toll, dass du so eine Freundin hast.
Ja, fantastisch.
Unglaublich schön.
Unglaublich schön. Ein unglaubliches Geschenk, dass die mich einfach, wir sind einfach im Bett gelegen, die hat mich gehalten.
Oh.
Hat die auch nicht irgendwie beängstigt. Ich war einfach da.
Wow.
War einfach da.
An der Stelle, wenn sie zuhört, großen Respekt. Das ist wirklich toll. Ja.
Das ist Dankeschön. Auch ein Geschenk, so eine Freundschaft.
Wahnsinn, ja. Da gibt es nicht viele.
Ja. Es war heftig und gleichzeitig mit ihr auch unglaublich schön.
Ja.
Und ja, und gleichzeitig eben so, einerseits so dieses Tier in mir, das wirklich so wie ein verletztes Tier, das einfach nur schreit und gleichzeitig natürlich die erwachsene Person, die denkt, was ist das denn?
Ja, klar. Ja. Ja.
Und für mich war dann, ich habe dann wirklich so meine engsten Freunde so um mich geschaut. Ich habe auch ganz viel telefoniert. Mhm. Und für mich war dann noch ein bisschen Kontakt mit ihm, weil das für mich so abrupt war. So unsäglich abrupt.
Ja, das kann man ja auch nicht stehen lassen. Also ich glaube, das, dieses, ja, ich gehe jetzt, das einfach stehen zu lassen.
Genau. Und wir haben dann noch ein bisschen ge-E-Mailt. Ich habe einen sehr guten Therapeuten in Deutschland und dem habe ich geschrieben, ein SMS, ganz verzweifelt, ich bin jetzt getrennt. Und der hat mir dann so zurückgeschrieben, ich würde das gerne vorlesen, ganz
kurz. Ja, unbedingt.
Ich habe geschrieben.
Genau, du hast hier nämlich ein paar Blätter auch mitgebracht, nur dass ihr es euch vorstellen könnt. Die Simon sitzt hier mit ganz vielen beschriebenen Blättern. Davon liest du jetzt vor.
Genau, und der hat mir dann sofort ein SMS zurückgeschrieben und hat geschrieben, oh, liebe Simon, wie traurig und schwer, du bist ein wunderbarer Mensch, sage ich dir, damit du dich gerade jetzt daran erinnerst und es nicht vergisst. Ei, umarmt.
Lieb.
Hm.
Hat auch gewusst, was du hören musst.
Ja.
Ja.
Und es hat mir so gut getan.
Ja.
Also so diese Liebe zu spüren.
Mhm.
Und für mich ist auch in diesem ganzen Trennungsprozess, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie kann ich mir das geben, was mir jetzt so sehr fehlt?
Ja, eine gute Frage.
Immer wieder habe ich mir diese Frage gestellt. ich habe dann dieses SMS auch dem Philipp geschickt in einem dieser E-Mails und er hat dann darauf geantwortet, ja, du bist ein wertvoller Mensch, aber ich spüre das nicht mehr.
Oh.
Und für mich war dann klar, ich will keine Kommunikation mehr. Ich will einfach den totalen Kontaktabbruch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe alle Fotos gelöscht auf meinem Handy und ich habe seit da keine Kommunikation mehr gehabt mit ihm.
Ist das was, was du empfehlen würdest? Was du glaubst, was in so einer Phase gut ist? Dann einfach mal zu sagen, so und jetzt ziehe ich den Strich?
Ich denke, es kommt total auf die Art der Trennung an. Wenn es so eine Trennung ist, die eben total einseitig ist und die so ganz abrupt ist und die so schmerzhaft ist, ich denke, es ist gut. Also ich denke, man, Liebeskummer erfordert ganz viel Disziplin.
Mhm.
Zwar geht es darum, nicht Nostalgie zu schwelgen und gleichzeitig aber auch irgendwie diese Liebe wahren zu können. Also gleichzeitig irgendwie Sinn zu haben, dass man diese Liebe bewahren kann, möchte und dass man diese Beziehung in ihrer Komplexität bewahren möchte. Dass man nicht so den anderen einfach so verteufelt.
Mhm.
Also es war so eine schreckliche Beziehung, dass das auch wirklich gerechtfertigt ist. Das war ja bei ihm überhaupt nicht der Fall. Aber auch nicht irgendwie, ich denke, so dieses Zurückdenken und ach, das war doch so schön und damals haben wir doch so, das ist unglaublich schmerzhaft. Das passiert ja von selber immer wieder. Also mir ist das in den ganzen Monaten immer wieder passiert, so unmittelbar irgendwie. Ich sehe einen Mann in der Bar, der sein T-Shirt gleich auszieht, wie Philipp das gemacht hat. Und puh, sofort ist er ganz präsent. Aber dass ich mir so ganz bewusst es nicht erlaubt habe, mich zurückzuerinnern.
Mhm.
Das hat mir geholfen.
Ja.
Das hat mir geholfen.
Doch, das ist was eben gerade, wie du es jetzt beschrieben hast, wenn man dann noch so letzte Nachrichten wieder bekommt. Ich glaube, das ist dann wirklich der Moment, wo das zumindest für eine Zeit wirklich auch gut sein kann, genau, zu sagen, so und jetzt reicht es. Jetzt mache ich diesen Schritt irgendwie. Ich glaube, das kann da schon sehr helfen.
Mhm. Ebenso mit dieser Hoffnung, die natürlich am Anfang noch da ist.
Klar, vor allen Dingen mit der Geschichte, die du hast, dass es eigentlich schon mal irgendwie diese Situation gab. Natürlich nicht so heftig, aber ja.
Also ich habe dann so gemerkt, man hat ja ganz viele verschiedene Teile in sich. Da gibt es so diese rationale Teil, wo ich so denke, das kann nicht mehr sein, weil ich kann unmöglich mit jemandem sein, der so ambivalent ist und sich so nicht ausdrücken kann und seine Zweifel so nicht anbringen kann und seine Bedürfnisse nicht formulieren kann. Und gleichzeitig ein anderer Teil, der immer nur zurück wollte.
Ja.
Und dann irgendwie nicht in die Nostalgie zu verfallen oder ins Wunschdenken zu verfallen, trotzdem diesen anderen Teil einfach nur halten zu können. Und da haben meine Freunde mir schon sehr geholfen. In einer späteren Phase war ich dann nochmal mit sehr guten Freunden im Tessin. Da habe ich auch nochmal immer wieder so Einbrüche gehabt, wo einfach der Schmerz so groß ist. Irgendwann haben wir so angefangen, Schrecklichkeiten für ihn zu überlegen, was wir ihm wünschen.
Ah,
ja. Irgendwelche Krankheiten, nichts irgendwie Tödliches oder ganz Schlimmes, aber so richtig unangenehm. Wanzen, Akne, Migräne, offene Beine. Und das hat mir total gut getan, so diese Wut irgendwie mit diesem Lustvollen zu verbinden.
Ja, klar. Das ist auch was Tolles, das in so einem geschützten Rahmen, das ist ja nichts, was du jetzt auf Facebook schreiben würdest oder so. Aber wenn man so Freunde hat, mit denen man dann solche Sachen mal durchdenken kann, das ist was Tolles.
Ja, die mir dann auch geholfen haben, noch irgendwie Sachen zu überlegen. Und dann immer, wenn ich so traurig geworden bin und so, haben sie irgendwie gerufen, offene Beine!
Super, super schön.
Ja, und der Humor, das ist schon, das hat mir auch immer wieder geholfen. Also den habe ich einerseits total vermisst, weil ich den mit ihm so doll hatte.
Schön.
Und andererseits der auch immer wieder geholfen.
Das ist ja auch was, das habe ich kürzlich irgendwie mal in so einem Beitrag über Depressionen irgendwie gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich suche es aber raus und kann es in die Shownotes schreiben. Ja, aber so ein Psychiater, der ganz schön erklärt hat, was so der Unterschied ist zwischen, es geht einem schlecht, eben weil man einen Todesfall oder eine Trennung oder sowas verarbeiten muss und man ist wirklich depressiv. da ist so dieses, dass man sich trotzdem noch freuen kann. Mhm. Oder dass man halt trotzdem noch eine weite Range von Emotionen hat sozusagen und dann auch auf einmal lachen muss, weil irgendwie einem jetzt wieder was eingefallen ist und so. Und das ist dann ein gutes Zeichen dafür, dass man eigentlich psychisch gesund ist, mhm, und dass man eigentlich einen gesunden Kern hat und dass man eigentlich auch wiederkommt, dass, mhm, man dabei ist, so sich wieder in seinen alten Zustand zurückzukämpfen irgendwie. Und wenn man merkt, es ist ganz flach und ich kann gar nichts mehr spüren, es gibt keine Ausschläge nach unten oder oben, das ist viel gefährlicher. Mhm. Das ist, mhm, viel gefährlicher, als wenn es, du hast es ja jetzt als krasse Situationen beschrieben, die wirklich auch große Tiefen drin haben, aber wenn es dann auch wieder eben lustige Momente gibt und so, dann kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen drauf verlassen, hey, ich komme schon zurück.
Genau. Und natürlich hadere ich natürlich immer wieder, wenn ich dann doch wieder tief sinke, auch weil ich so denke, ah, ich habe schon so viele Verluste gehabt in meinem Leben und irgendwie, ich habe schon so viel reflektiert. Ja. Könnte ich bitte mal ein bisschen schneller gehen?
Ja, klar, klar.
Aber vielleicht, wenn ich nochmal zu dieser ganz Anfangszeit,
ja, diese erste Phase,
ein bisschen erzähle, was mir da auch geholfen hat. Die extreme Schlaflosigkeit. Also ich bin eigentlich jede Nacht um 3 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Mhm. Irgendwann war ich auch so wütend. Und dann habe ich wieder diesen Therapeuten, also ich habe eigentlich Philipp einen Brief geschrieben, als Wütende, einfach ihm alle Schand gesagt. Und dann habe ich das einem Therapeuten geschickt und gesagt, ey, ich kann das dem Philipp nicht schicken, aber ich schicke es jetzt dir. Lies das doch bitte. Ja.
Auch eine sehr erwachsene Art, mit sowas umzugehen.
Weil ich wollte, dass das jemand liest.
Ja, sicher. Ja.
Und dann hat er mir zurückgeschrieben, 2/3 von dem, das du in dieser Heftigkeit ihm sagen sollen. Dann habe ich so gemerkt, oder vielleicht hat er sogar gesagt, 3/4. Und dann habe ich gedacht, ich muss nochmal einen Brief schreiben. Ich muss nochmal klar artikulieren können, wie das für mich war und ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, diesen Brief zu schreiben, habe auch immer wieder Versionen davon meinen besten Freunden geschickt und gesagt, hey, gib mir Feedback. Am Anfang war es für mich auch gar nicht klar, weil diesen ganzen Self-Help-Books und Websites steht ja immer so, ja, schreibe, aber schick sie ihm ja nicht.
Ja.
Und ich habe am Anfang...
Die Leute wollen nicht verantwortlich sein für das, was passiert, wenn man abschickt.
Ja, vielleicht. Deshalb
machen die das.
Ich habe lange nicht gewusst, will ich diesen Brief wirklich abschreiben, aber ich habe gewusst, ich will diesen Brief schreiben. Ich habe wirklich wochenlang an diesem Brief gefeilt und es hat mir auch total viel gegeben, diesen Brief immer wieder zu lesen. Also ich bin dann oft nachts, habe ich den Brief genommen und habe ihn gelesen und habe nochmal einen Satz ein bisschen geändert und so. Und irgendwann, dann hatte ich auch so gehadert, weil solange ich ihn nicht abschicke, ist ja die Power bei mir, die Macht liegt bei mir. Wenn ich ihn abschicke, dann weiß ich ja wieder nicht, was wird passieren, wie reagiert er, obwohl ich ganz deutlich geschrieben habe, ich will keine Antwort. Ja, und irgendwann war dieser Brief fertig und ich habe gemerkt, jetzt will ich ihn abschicken.
Ja. Würdest du sagen, es hat schon die zweite Phase begonnen in dem Moment, als du angefangen hast, an dem Brief zu arbeiten? Also so diese erste Fassungslosigkeit, Schmerz, also so ein bisschen schon in was anderes transformiert ist?
Von Anfang an gab es schon alle Farben. Da gab es den ganz großen Schmerz, da gab es die Wut, da gab es die Person, die ganz klar gesagt hat, ich will das auch nicht, ich gehe weiter. Da gab es die Person, die auch manchmal ein bisschen bitter war. Diese Farben waren alle vorhanden und so diese Trauerphasen, die, mhm, es gibt, ich habe die aufgeschrieben. Also ich lese jetzt mal diese Phasen der Trauer, das ist Leugnen, Wut, Verhandeln und Akzeptanz. Das ist ja Elisabeth Kübler-Ross, eine ganz schillernde Person. Mhm. Eine Schweizerin war das, die diese Phasen entwickelt hat, wirklich eine Pionierin. Mhm. Aber das wurde so ein bisschen falsch interpretiert später. Dann so gedacht hat, sie hat gesagt, das geht so vom einen ins andere. Mhm. Das hat sie aber nie gesagt. Sie hat immer gesagt, das ist total messy. Das Spannende ist, wie sie dann selber gestorben ist, das ist ihr gar nicht leicht gefallen. Und dann gab es Leute, die dann so ein bisschen schnöde gesagt haben, die Frau, die allen irgendwie erklärt hat, wie man sterben muss und wenn es ums eigene Sterben geht, kann sie das nicht.
Okay.
Aber Grunde hat sie genau das gesagt. Es ist chaotisch, es ist irgendwie verworren und widersprüchlich.
Also diese Phasen sind alle immer wieder da.
Ja, genau.
Also
genau.
An einem Tag kannst du verhandeln und am nächsten bist du wieder ganz in der Wut drin. Und
genau,
so.
Ja. Genau. Ich glaube, so dieses Verhandeln und dieses nicht wahrhaben wollen, das war noch in der Beziehung drin. Also auf mich klar nein. War auch so ein Stück weit, ein Stück Stolz oder Würde, dass ich so gedacht habe, nö. Also wenn einer diese Liebe nicht würdigen kann, dann ist er meiner nicht wert. Dann ist er der Liebe nicht wert.
Ich finde es auch, also so wie du das beschreibst, das sind ja sehr einschneidende Erlebnisse, die du hattest. Also eben diese Tage, die du da geschildert hast, wo deine Freundin aus Hamburg da war und so. Es ist ja nichts, was man macht, um dann nach SMS wieder zurückzugehen. Das sind ja lebensverändernde Momente. Also das sind Momente, an die man sich noch ein Jahrzehnt später erinnert und weiß, da ist was passiert, da ist vielleicht auch was zerbrochen, ist aber vielleicht auch was Neues entstanden in dem Moment und so. Das fühlt man sich nicht und das macht man nicht, wenn man dann 3 Tage später bei einem Anruf sagt, ah schön, das freut mich, wann sehen wir uns, dass es auch nicht mehr geht.
Genau.
Das habe ich auch also in einem kleineren Rahmen, glaube ich, aber schon auch bei meiner Trennung auch erlebt, dass ich dachte, nee, da ist zu viel passiert, also zu viel in mir passiert tatsächlich in dieser Zeit, als dass ich sagen könnte, ah super, jetzt ist okay, dann probieren wir das doch nochmal. Also das darf man nicht unterschätzen, was das auch ach, dieser Schmerz und dieses Bearbeiten müssen, da kommt man ja tatsächlich auch als ein anderer Mensch auf der anderen Seite ein bisschen wieder raus und das geht dann nicht einfach wieder zurück.
Das stimmt, das stimmt. Also bei mir war es, in allen großen Trennungen oder Verlusten war es so, dass sich danach mein Leben irgendeine Art und Weise grundlegend verändert hat.
Okay.
Gut verändert hat. Das war auch in diesem ganzen Schmerz, in diesem ganzen Prozess, war auch immer eine große Zuversicht da.
Würde ich dich jetzt auch noch gerne fragen. Du hast es ja auch beschrieben, dass es nicht das erste Mal ist, dass dir sowas zugestoßen ist. Hat dir das so ein Selbstbewusstsein gegeben, zu wissen, hey Simon, du hast es geschafft, du wirst es wieder schaffen? Oder ist es eher so, dass es schlimmer wird und dass man denkt, nee, ich trage das nicht nochmal?
Beides. Also nicht, dass es schlimmer ist. Ich hatte schon heftigere Trennungen und Verluste, wo ich einsamer war. Jetzt habe ich dieses Bett von ganz nahen Freunden. Das hatte ich nicht, wie ich in Amerika war, wie meine Ehe auseinanderging. Das war viel, viel heftiger. Da hatte ich wirklich mich durch die Straßen geirrt und habe gedacht, ich bin total einsam auf dieser Welt.
Oh mein.
Also mit einer existenziellen Einsamkeit konfrontiert zu werden. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, auch für Leute, die zuhören, so diese heftigen Gefühle, so diese Schlaflosigkeit. Ich bin dann auch irgendwann zu einer Psychiaterin und habe mir Medikamente verschrieben lassen. Weil ich dieses nicht schlafen können oder diese ganz, ganz krassen Zustände einfach so ungesund sind. Und es gibt ja viele Leute, die so ein bisschen bürgerlich sind, wenn es um Psychopharmaka geht. Aber da muss ich jetzt sagen, das hat mir total geholfen. Also einfach in diesen heftigen Phasen Schlafmedikamente zu haben.
Was hast du da genommen?
Also ich habe beierlei genommen. Das eine sind so Benzos, das sind so die in der Valium-Familie, das wird gar nicht gerne verschrieben, weil man da abhängig werden kann. Meine Erfahrung helfen mir die am besten.
Ja.
Und ich habe da auch gar keine Schwierigkeiten davon, wieder wegzukommen. Das ist wirklich sehr persönlich.
Ja, sicher.
Und dann wurden mir auch so trizyklische Antidepressiva verschrieben. Die nimmt man dann in einer viel kleineren Dosierung und die sind dann so schlafanstoßend.
Ja.
Ist auch wirklich
hilfreich. Klingt sehr sinnvoll.
Ja.
Ja. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe das in diesen extremen Phasen meiner Trennung, habe ich es auch versucht. Ich bin nicht richtig zum Arzt gegangen und so. Ich habe einfach von einem Kollegen, der Arzt war, was bekommen, was für mich nicht gut war. Also was für mich nicht das Richtige war. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich brauche was. Oder es wäre auf jeden Fall gerade ein Moment, wo mir das helfen könnte, wo ich dann nicht irgendwie diese Nächte so ertragen muss.
Genau.
So.
Es ist auch besser, als dann einfach viel Alkohol zu trinken. Was einem leichter fällt, weil man es einfach hat.
Ja. Es ist auch gesünder. Also es ist auch gesünder, als dann irgendwie jeden Abend einen Joint zu rauchen und dann kann man auch schlafen. Da denke ich dann wirklich, manchmal sind so Medikamente, wie du es jetzt beschrieben hast, gesündere Alternative da.
So diese Frage, was tut mir denn gut? Wie kann ich mir das geben, was ich so vermisse? Also erstens, ich habe ihn körperlich wahnsinnig vermisst, weil die körperliche Ebene war unglaublich schön mit ihm. Und da habe ich gewusst, ich brauche meine Freundin, die mich halten. Das habe ich aber hier in Zürich nur bedingt. Und habe ich angefangen, Atemtherapie zu machen, auch weil mir der Atem so ein Anker ist. Das ist auch was unglaublich Schönes, das ist so wie eine Massage, wo man einfach sich auf den Atem konzentriert. Und dann habe ich angefangen zu schwimmen.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass Nachbarn von mir jeden Morgen um 7, ich wohne ganz nahe beim See, schwimmen gehen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, morgen im Sommer bin ich schwimmen gegangen um 7, über den See geschwommen, wieder zurück.
Wow, das ist weit.
An der Stelle nicht, sind es
okay.
1800 Meter sowas.
Ja, da.
Aber diese 50 Minuten im Wasser, dieses Schwimmen, hatte ich oft das Gefühl, vor allem wenn das Wasser noch ein bisschen wärmer war, hatte ich das Gefühl, der See ist wie so eine riesige Gebärmutter und ich bin so ein kleines Embryo, das in diesen See so ganz aufgehoben schwaddert. Das war, das hat mir immer wieder, hat mir ganz viel Kraft gegeben.
Ja.
Weißt du, was lustig war? Danach ging es mir immer so viele Stunden so viel besser, dass ich so gemerkt habe, gibt es auch eine Seite, das ist rein physiologisch.
Ja.
Irgendwie, da kann ich mir noch so eine schöne Liebesgeschichte zusammen erzählen, aber da gibt es auch eine Ebene, da ist das einfach physiologisch. Und wenn das irgendwie die richtigen Synapsen und Hormone zusammenspielen, dann geht es mir gut.
Das ist schön und ich glaube, das ist auch was, viele Leute unterschätzen, wie viel man mit solchen Dingen schon machen kann. Es ist ja sicher auch kein Zufall, dass von Philipp erzählt hast, dass du in dieser Zeit so Homeoffice und Arbeit irgendwie knorzig und alles irgendwie schwierig, dass da wahrscheinlich einfach sonst auch viele negative Sachen gewesen sind und das dann vielleicht bei ihm auch irgendwie ausgelöst haben alles, auf jeden Fall beschleunigt. Das finde ich ist sowas Interessantes auch, dass man eben einfach damit, man sagt, ich schaue, dass ich mache, die mir körperlich gut tun und wo ich mich gut bewegen kann und so. Das ist schon so viel verändert oft.
Also zu ihm und warum er sich getrennt hat, muss ich so sagen, ich weiß es bis heute nicht. Und
ich weiß es auch nicht, niemand weiß es.
Das müsste er beantworten.
Mhm. Also, nee, ich fand einfach, dass du in dem, wie du es beschrieben hast, dass man eben so denkt, Mensch, so, das kennt ja jeder, so dieses, gerade läuft es einfach nicht. Gerade ist irgendwie alles nicht so toll
genau.
und so. Dann ist noch Winter und überhaupt und so, dass das manchmal auch einen in sowas reinschubsen kann.
Mhm.
Genauso wie man sich halt mit bewussten, positiven, körperlichen Erfahrungen auch wieder rausholen kann. Das find ich schon auch.
Das, was mir auch sehr geholfen hat, ist das Laufen, also das Gehen, das Wandern.
Ja.
So einfach einen Schritt nach dem anderen. Einfach einen Schritt nach dem anderen. Und ich da in der Zeit so, da gab es so eine Klimawanderung. Ich habe ja eben ganz lange im Klimaschutz gearbeitet und das war ganz toll für mich, auch neue Leute kennenzulernen und dann einfach einen Tag lang einen Fuß vor den anderen zu setzen und dann am Abend todmüde nach Hause zu kommen und vielleicht mit den Leuten noch ein Bier zu trinken und dieses tatsächlich einen Schritt vor den anderen zu setzen.
Ja, das ist eben sehr symbolisch, oder?
Ja.
Gab es einen Moment in deiner Geschichte, wo du gemerkt hast, jetzt geht's bergauf? Oder so, man kennt das ja, dass Leute sagen, dass einem auf einmal auffällt, ach, ich habe den ganzen Tag ja gar nicht dran gedacht bisher oder so. Also so diesen Moment, wo man diese positive Veränderung so spüren kann.
Ich hatte das immer wieder. Ich hatte das ziemlich bald, dass ich immer so Momente hatte, auch wenn ich in der Schule war oder so, wo ich so gemerkt habe, jetzt muss ich nicht mehr in der Schule aufs Klo weinen gehen.
Juhu!
Jetzt denke ich eigentlich gar nicht an ihn. Aber was ich schwierig fand, immer wieder zu akzeptieren, dass das eben einfach nur die Spitze einer Welle ist und dann geht's wieder runter. Es ist nicht so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird's besser, sondern es ist mehr so die Wellen, die so ganz nach unten gehen, diese Täler, die sind immer noch genau gleich tief, aber sie kommen weniger häufig.
Mhm.
Sie kommen immer ein bisschen weniger häufig. Und
was machst du jetzt, wenn du sagst, diese Wellen sind immer noch genau gleich tief? Das find ich krass. Und ja, das würde mich sehr interessieren, wie du damit dann umgehst.
Ja, vielleicht noch dazu, warum die so tief sind, glaube ich, haben ja alle irgendwo so ein paar Kindheitslöcher, die wir mitnehmen. Also so tiefe Sehnsüchte oder Sachen, die einfach nicht, die man nicht gekriegt hat. Das einfach so ist. Also die meisten Eltern haben ja das Beste gegeben, wie sie konnten und trotzdem ist es halt nicht perfekt.
Natürlich nicht.
Und ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist und da einem ein Stück weit so ein Kindheitsloch gefüllt wird, ist das einerseits ein unglaubliches Glück, ein Geschenk und andererseits wenn diese Beziehung dann in Brüche geht, ist es ein großer Verlust. Also das rührt nochmal so an dieses alte Kindheitsloch.
An das, was schon immer gefehlt hat.
Genau.
Jetzt fehlt es wieder.
Genau.
Ja. Das verstehe ich.
Muss ich ein bisschen atmen.
Ja. Das ist aber, ich glaube, das geht mir so, das geht wahrscheinlich vielen von euch, die jetzt zuhören, auch so, dass man das auch bei sich irgendwie weiß, was diese Themen sind. Das geht mir auch so. Also ich habe das noch nie so betrachtet aus dieser Perspektive. Ich weiß sofort auch ungefähr, wo diese Themen bei mir sind.
Genau.
Ja.
Einerseits habe ich da unglaubliche Dankbarkeit, dass Philipp mir das mit so einer Selbstverständlichkeit und Großzügigkeit gegeben hat und das auch konnte. Also ist auch eine große Gabe oder eine Großherzigkeit von ihm. Und gleichzeitig ist das natürlich ein großer Abschied für mich. Und ich glaube, drum sind diese Tiefen auch so tief. Dann ist natürlich auch dieser Aspekt, wo ich so an die Zukunft denke. Und ich denke, ich bin 54, jetzt bin ich schon wieder alleine. Ich bin nicht jemand, der sich so schnell auf eine neue Beziehung einlassen kann. Da sind meistens liegen da Jahre dazwischen. Oh, wenn jetzt da Jahre dazwischen liegen, dann bin ich ja schon fast 60.
Ja, sicher.
Gruselig.
Warum gruselig?
Oh, so diese Vorstellung, dieser Einsamkeit so ausgeliefert zu sein. Ich habe einen guten Freund, der hat gerade kürzlich über Tinder eine neue große Liebe kennengelernt.
Ja.
Und der war auch lang alleine und der ist jetzt so total glücklich. Und ich habe seine neue Freundin kennengelernt, die ist ganz toll und so. Sie war einen Abend auf Tinder.
Wow, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Wahnsinn.
Und dann habe ich so gedacht, boah, ich muss jetzt auch auf Tinder. Dann hat mir Spaß gemacht, so Fotos von mir zu suchen und auch so das Gefühl gehabt, jetzt mache ich einen Schritt nach vorne. Wie beschreibe ich mich? Und so habe ich Tinder-Profil geschaut und so diese Männer angeschaut und gedacht, oh nö, da sind so viele. Da ist mir so, die Sachen, die so gut waren mit Philipp, sind mir wieder hochgekommen.
Das glaube ich.
Und habe ich gut verstehen. Ist mir so diese, hat das alles einfach weggeworfen.
Ja.
Dem war das nicht mehr genug wert. Boah, das hat mich wieder so, bin ich gerade wieder runtergepurzelt in ein tiefes Tal. Ich musste sofort mein Tinder-Profil wieder ausschalten.
Ja. Obwohl, wenn du es jetzt wieder installierst, das ist dann schon noch da.
Also ja, genau.
Du kannst einfach wieder installieren und dann kannst du zurück.
Genau, genau.
Ja, ich glaube, auch für Tinder muss man in der richtigen Stimmung sein,
genau,
um das auch abfedern zu können, dass man da natürlich durchschaut und denkt, was sind da für Leute? Und dann auch so, also mich stellt das auch nicht auf. Wenn ich jetzt bei einer Freundin mal durch Tinder scrolle, dann denke ich auch nur so, uiuiui.
Ja.
Das ist so. Also ich glaube, da ist man erstmal so ein bisschen das zurückgeworfen, dass man denkt, oh, Wahnsinn, 99 von 100 sind nichts.
Ja, genau. Oder 999 von 1000.
Das deprimiert einen ja auch.
Ja, genau.
Was ist dir noch wichtig in deinem Arbeitungsprozess, vielleicht auch wenn du nochmal kriegst, was für allgemeingültige Sachen oder was für Tipps oder Sachen, die dir geholfen haben. Es ist ja jetzt schon sehr viel dabei, was du gesagt hast, was, glaube ich, sehr viel hilft. Du hast mir im Vorgespräch auch was vom Buddhismus erzählt. Also gar nicht, dass du Buddhistin geworden bist, aber dass dieses eine Prinzip irgendwie wichtig war.
Ja, also dieses, im Buddhismus ist ja so, dass das Leid, also dieses Erkenntnis, dass das Leben ganz viel Leiden bringt, weil wir uns immer wieder festkrallen oder Sachen wegstoßen, die wir nicht möchten, und Sachen, die wir möchten, sehr festhalten. Also diese Erkenntnis, dass man irgendwann alles verliert.
Okay.
Irgendwann stirbt man.
Das ist korrekt.
Irgendwann. Und Buddhismus, da denkt man ja immer, ah, das ist so negativ, aber eigentlich ist es eine Aufforderung, all dem Ja zu sagen. Und daher auch eine viel größere Wertschätzung für das alles, diesen riesigen, gigantischen Reichtum zu haben. Wir sind ja extrem privilegiert hier in der Schweiz oder in Europa überhaupt. Also da gibt es überall Sachen, die unglaublich schön und die ein unglaubliches Glück sind. Und weil ich ja auch im Klimawandel arbeite und weiß, dass da eine ganz große Katastrophe auf uns zukommt, auch wenn wir jetzt alles stehen und liegen lassen und wirklich diese Krise ernst nehmen. Wir haben uns schon ganz viel eingekauft und so mit diesem Schmerz zu leben, dass da auch ein ganz großes Stück Welt kaputt gehen ist, hilft mir eigentlich. Also es gibt Leute, die machen sich eine optimistische, die denken, es wird schon noch irgendwie. Und für mich, ich kann das nicht, ich bin da zu realistisch. Aber was mir hilft, ist wirklich so dieses Buddhistische, einfach im Moment zu sein. Mhm. Eben, also auch dieser Atem, dass ich denke, oh, ist das schön, einzuatmen und auszuatmen. Oh, ist das Licht geil. Ich glaube, heute Abend gehe ich noch baden. Ich glaube, es kann sehr, sehr tröstlich sein. Es braucht ganz viel Disziplin. Weil der Kopf ist ja so ein kleiner Affe, der immer rumspringt und immer Gedanken sind immer da. Und so dieses Disziplinierte, nicht an die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern im Jetzt. Es braucht Disziplin, aber für mich bringt es mir einen ganz großen Reichtum.
Ja, es ist sehr nachvollziehbar, auch wie du das beschreibst. Ich kann vielleicht nochmal sagen, du wirkst wahnsinnig positiv. Du hast so ein großes Lächeln die ganze Zeit im Gesicht und du bist so lebendig und so. Und ich finde, dass man das auch sehr spürt, dass du das kannst. Also, dass du gießen kannst und dass du sehen kannst, was schön ist und so. Ich finde, das ist eine große Stärke.
Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt nur noch nebenbei mache oder nur ein Teil und ich wirklich Lehrerin geworden bin, weil so dieses Unmittelbare der Kinder mir irgendwie über den ganzen Pausenhof zurufen und irgendwie hüpfen vor Freude, wenn sie mich sehen.
Ah, toll.
Da denke ich so, ey, was Besseres gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist wunderschön.
Aus diese kleinen Geschöpfe, die so mit einem Enthusiasmus in ihrem Leben sind, mich so auf eine Art umarmen, ganz schön.
Welche Fächer machst du?
In der Grundschule macht man ja ganz viele.
Ach so, klar.
Genau. Ja. Und ich mache aber auch so die ganzen künstlerischen Fächer und das finde ich ganz schön.
Das stelle ich mir auch sehr cool
vor. Ja, das ist super schön.
Ja.
Jetzt auf deine Frage, was möchte ich noch sagen, was mir geholfen hat, was ich festgestellt habe, ich gemerkt habe, mein Schmerz macht mich mitfühlender. Und das finde ich etwas total Schönes. Habe ich so gemerkt, ich mit Philipp war, da war ich vielleicht, ich habe zwar immer gewusst, eigentlich ist es ein totaler Zufall, dass man so jemanden trifft, der so gut passt, aber ich habe es dann auch so ein bisschen selbstverständlich genommen und eben so die ewig Single sind, dann denkt man sich so, ja, ist ja auch irgendwie, die sind ja auch ein bisschen seltsam.
Auch eine schwierige Person. Ne?
Ist ja auch eine schwierige, genau. Und dann jetzt so zu merken, so mich ein bisschen Schlips zu nehmen, zu merken, ein bisschen überheblich. Das Leben, da ist ganz viel Glück dabei, da ist ganz viel Zufall, da ist ganz viel Schicksal, wenn man es Schicksal nennen will. Da habe ich wirklich mehr Mitgefühl für den Schmerz und die Kämpfe und die Unzulänglichkeiten von anderen. Das ist ein schönes Gefühl.
Das finde ich auch gut. Finde ich es auch eine wichtige Erkenntnis, so nochmal zu sagen, hey, dass man kein Anrecht darauf hat, dass es einem gut geht oder dass man jemanden findet, mit dem man zusammen sein will.
Und dass es nicht ist, weil man sich irgendwie besonders attraktiv ist oder sich besonders schlau angestellt hat oder besonders beziehungsfähig ist, sondern dass es auch ein Stück weit.
Aber da kommt man schnell rein. Also das hast du ja auch als eine Erfahrung von dir beschrieben und das ist auch was ich auch kenne. Dass man so, oder dass ich dann so das Gefühl habe, naja, ich wäre halt besonders beziehungsfähig oder irgendwie solche Sachen, wo man sich dann selber ganz tolle Eigenschaften zuschreibt.
Ja.
Nicht sieht, es ist einfach Glück. Mhm. Und wenn er nicht da wäre, dann wäre es ganz anders.
Genau.
So, ja.
Genau.
Ja.
Genau. Ich guck mal noch, was ich sonst so habe. Genau, also dieses, eine Balance zu finden zwischen nicht zu streng sein mit sich selber, aber auch nicht im Selbstmitleid. Zu sehr selbst, also sich halten zu können, irgendwie wie das eine liebevolle Mutter tut oder ein Vater, ohne dass er einen bemitleidet.
Mhm.
Das ist gar nicht einfach.
Ja.
Also für mich war zum Beispiel Musik, Anfang konnte ich nur irgendwie so wie Rock oder so Balkanmusik oder so gar nicht irgendwelche Liebeskummerlieder, weil ich gemerkt habe, das macht mich nur traurig. Also das ist so eine Sentimentalität, die mir gar nicht hilft. Ich glaube, das ist noch spannend, das so ein bisschen bei sich auszuloten. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand ganz stumpf geworden ist vor lauter Trauer, dass es dann vielleicht hilft, so traurige Lieder
zu hören. Dass man mal weinen kann.
Dass man mal an den Schmerz rankommt.
Ja.
Das fand ich auch ein spannender Prozess bei mir, das so ein bisschen auszuloten. Was für Musik höre ich jetzt?
Ja, voll. Ich finde, du hast dazu vorhin noch was Interessantes gesagt, du hast gesagt, Liebeskummer erfordert Disziplin.
Mhm.
Und ich finde, das geht auch so in dieses rein, zu streng zu sein mit sich, aber ja, gleichzeitig sich jetzt auch nicht alles durchgehen zu lassen und sich auch so ein bisschen, Englisch würde man sagen, sich so accountable zu halten und zu sagen, hey, komm, du willst das, dann mach es auch. So ein bisschen sagen, okay, jetzt gebe ich mir nochmal diese Stunde, wo ich jetzt nochmal heulen darf und alles machen darf, aber dann muss es auch gut sein. Und so, ja. Also so ein bisschen diese Disziplin, die du da beschrieben hast, das finde ich auch ein schönes Bild, mhm, oder was mir sehr eingeleuchtet hat.
Ja, beim Heulen muss ich zwar sagen, da glaube ich, ist es total wichtig, dieses zuzulassen.
Ja.
Und auch zuzulassen, dass man eben nicht weiß, wie lange das dauert. Es ist ja tatsächlich so, irgendwann hört es wieder auf, irgendwann ist man irgendwie durch. Dass man sich da nicht zu streng mit sich ist, sondern da eine gewisse Hingabe hat. Aber zum Beispiel Essen, finde ich, das ist auch so. Also ich bin jemand, die eh schon dünn ist. Mhm. Und wenn ich dann Kummer habe, dann esse ich gar nichts mehr. Ja. Dass ich da wirklich diszipliniert mir gesagt habe, ich muss essen.
Ja.
Und ich kenne andere, die neigen dann eher dazu, viel zu essen.
Ja,
ja, weil Essen kann ja auch ein großer Trost sein.
Ja.
Ja, da habe ich wirklich auch, da war ich sehr diszipliniert mit mir, dass ich immer gesagt habe, okay.
Du hast essen. Nicht viel abgenommen durch die
Trennung. Ich habe schon ein bisschen abgenommen, nicht so viel. Also da gab es andere Trennungen, da war ich dann wirklich irgendwann so, dass ich mich geschämt habe, mich in der Badeanstalt auszuziehen. Das ist jetzt wirklich der Fall, da bin ich froh.
Das ist gut, ja. Was du mir auch noch gesagt hast, dass du so Traurigkeit und so spüren konntest, dass das auch was ist, was dir geholfen hat, oder? Dass man, das hast du im Zusammenhang mit diesem Buddhistischen gesagt, dass eben, wenn das jetzt, wenn dieser Moment jetzt halt ein trauriger Moment ist, ihn halt auch als den zu akzeptieren.
Genau. Und eben den Schmerz nicht zu zelebrieren, aber ihn gleichzeitig nicht kleiner zu machen.
Mhm.
Und das ist so, das sagt sich so einfach. Vor allem, wenn Wochenende ist und ich habe niemanden, mit dem ich irgendwas machen kann. Meine besten Freunde sind in Berlin und Hamburg. Ist das schwierig. Oder auch, wenn ich total müde bin. Und das dann auch zu akzeptieren, dass es eben auch diese Phasen gibt, wo es mir alles total schwer fällt.
Würdest du sagen, an welchem Punkt bist du jetzt? Jetzt fast ein halbes Jahr her?
Es sind 4 Monate und ich weiß es nicht, wie lange es dauern wird. Ich bin extrem froh, dass ich ihn nicht sehe. Ich habe ganz große Angst vor dem, dass ich ihn zufällig sehe. Ich merke so, ich habe manchmal das Gefühl, da ist so ein kleines Stück in meinem Herz, das ist so wie elektrisiert immer noch, wenn ich an ihn denke. Und ich glaube, solange dieses ein Stück, das ja wahrscheinlich in meinem Hirn und nicht in meinem Herzen ist, aber ich spüre es in meinem Herzen, solange dieser Teil immer noch so vibriert, bin ich ein Stück weit immer noch in einem Ausnahmezustand. Das bin ich, glaube ich, immer noch.
Dass du uns an diesem Ausnahmezustand hast teilhaben lassen, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast und so viel mitgebracht hast, was, glaube ich, vielen anderen an der einen oder anderen Stelle was mitgeben kann. Ist meine letzte Frage, die ja immer ist, wenn du dem Philipp noch was sagen könntest, was wäre das?
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber er hat noch ein paar Wanderschuhe im Keller stehen von mir, die ich gerne wieder hätte. Sonst?
Soll er die mal in die Post tun, oder?
Irgendwie hätte ich die gerne wieder, ohne Kontakt haben zu müssen mit ihm. Sonst, nö, da bin ich auch ein Stück weit, merke ich auch so, ein Stück weit wütend und kalt. Ich will ihm nichts sagen. Er hat das ganz schön vermasselt. Ich gehe jetzt alleine weiter.
Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück dafür, Simon. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank.